Am Mikrofon Dennis Scheck. Heute möchte ich Ihnen im Büchermarkt ein Gespräch mit einer britischen Autorin präsentieren, die mit ihren Romanen bewiesen hat, dass man auch im 21. Jahrhundert mit dem altbewährten Gutenberg-Medium-Buch, den Blockbuster-Filmen Hollywoods oder den künstlich erzeugten Aufmerksamkeitsorgien der Pop- und Computerindustrie noch Paroli bieten kann. J.K. Rowling. Harry Potter, Quidditch und die Eulenpost gehören längst zum festen Inventar der kollektiven Imagination unserer Kultur. Seit vielen Jahren wohnt die erfolgreichste Autorin der Gegenwart im schottischen Edinburgh. Vor einigen Monaten hat J.K. Rowling im Alter von 47 Jahren nun ihren ersten Roman für Erwachsene veröffentlicht, A Casual Vacancy oder Ein plötzlicher Todesfall, so der deutsche Titel. Darüber, über ein mögliches Comeback für Harry Potter und Lesen und Literatur in Zeiten der digitalen Revolution, habe ich mit J.K. Rowling während eines Besuchs bei ihr zu Hause in Schottland gesprochen. Hören Sie heute, nach dem letzten Freitag im Büchermarkt ausgestrahlten ersten, den zweiten Teil unseres Gesprächs, in dem J.K. Rowling betonte, wie wichtig Selbstvertrauen für junge Autoren sei.
Writing books is lonely and it's hard work and it's sometimes very discouraging. So you're given that self-belief, which then erodes.
But what inspires you with this kind of...
Warum so bescheiden? Mit Ihrem Werk haben Sie doch bewiesen, was viele Insider der Buchbranche längst für ausgeschlossen hielten oder nur noch Filmen oder Popmusik möglich, dass man mit einem Buch oder einem Romanzyklus das Bewusstsein seiner Zeit verändern kann.
The consciousness of its time.
Das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Ich kann nur erwidern, dass es Bücher gibt, die mir bedeutet haben, was anderen Menschen Harry Potter bedeutet hat. Und ich beurteile mein Werk nach dem Maßstab dieser Bücher.
Zum Beispiel?
Für mich waren das die Klassiker. Wenn man sich jeden Tag fragt, ob man so gut wie Jane Austen ist, dann lautet die Antwort immer nein. Und folglich macht einen das ganz zwangsläufig recht bescheiden. Das ist also meine Position. Ich beurteile mich nicht nach dem Maßstab kommerziellen Erfolgs, sondern nach dem Maßstab literarischer Größe. Und nach diesem Maßstab habe ich noch nichts Bemerkenswertes geleistet.
Nach meinem Maßstab ist ein Schriftsteller dann groß, wenn er meine Wahrnehmung der Welt verändert. Und wenn ich heute eine Eule am Nachthimmel fliegen sehe, dann frage ich mich, ach, wer bekommt da wohl Post? Vor Harry Potter wäre niemand auf diesen Gedanken gekommen.
Das macht mich sehr glücklich. Ich bin immer noch gleichermaßen begeistert und bestürzt, wenn ich in unerwartetem Zusammenhang auf eine Anspielung auf Harry Potter stoße. Neulich Abend schauten sich meine älteste Tochter und ich eine amerikanische Serie an, The Big Bang Theory, und plötzlich machte da jemand einen Witz über Quidditch. Das Publikum lachte und mir ging das natürlich runter wie Öl, denn wenn man die ganze Zeit in seinem Zimmerchen sitzt, merkt man gar nicht oder vergisst schnell, wie allgegenwärtig so eine Anspielung in unserer Kultur ist. Und wenn man es dann doch mitbekommt, denkt man, mein Gott, fast jeder kennt Quidditch, das ist fantastisch.
So it's amazing. Manchmal wirkt ihr Roman wie ein mittelalterliches Gemälde, auf dem allegorisch Füllerei, Gier, Zwietracht und Heuchelei dargestellt sind.
Ich will hoffen, dass es nicht gar so schwarz und weiß ist. Für mich sind das eher lässliche Sünden, nicht für die Bibel, ich weiß, aber für mich. Füllerei zum Beispiel ist eine Sünde, die ich ganz sympathisch finde. Ich kann an einem Menschen, der gern isst, nichts moralisch Verwerfliches finden. Ganz im Gegenteil. Ich koche gern und ich sehe Menschen gern beim Essen zu. Die Heuchelei bei der Figur, die ich in meinem Roman mit dieser Esslust ausstatte, liegt darin, dass er keine Verbindung zwischen seiner eigenen Sucht, die ihn zerstört, und anderen Arten von Süchten zieht.
Und damit sind wir meiner Ansicht nach im Zentrum des Romans angelangt. Es geht um Sucht.
Genau. Deshalb erschien mir der Titel A Casual Vacancy auch so beziehungsreich. Denn sämtliche Figuren in meinem Roman haben in ihrem Leben eine Leerstelle, eine Vakanz. Parminder füllt dieses Vakuum in ihrem Leben mit Arbeit aus. Sie wird zu einem Workaholic. Samantha trinkt. Und dann gibt es da auch noch einen veritablen Heroinsüchtigen. Das Trinken der Mittelschicht ist ein interessantes Beispiel. Ich weiß nicht, ob es dieses Phänomen auch in Deutschland gibt.
The middle class drinking is an interesting issue. I don't know whether that occurs in Germany, but again.
Oh no.
Alkoholismus? Ivo, das kennen wir in Deutschland nicht.
Erzählen Sie mir nichts, ich habe deutsche Freunde. Mich interessiert daran, dass Menschen aus diesem gutbürgerlichen Milieu nichts dabei finden, eine Flasche Wein zu trinken, aber unter Umständen eine sehr schlechte Meinung über Menschen haben, die illegale Drogen konsumieren. Mir ist klar, dass der Gesetzgeber da einen großen Unterschied macht. Aber moralisch bin ich nicht in der Lage, einen großen Unterschied zu erkennen zwischen jemand, der alkoholabhängig wird und jemand, der heroinabhängig wird.
Wie steht's mit Ihrer Sucht zu schreiben?
Ja, ich bin da keine Ausnahme. Ich war lange starke Raucherin, vor 10 Jahren habe ich es mir abgewöhnt. Aber ich weiß, was Sucht ist und wie es sich anfühlt, süchtig zu sein.
And it's powerful, yeah.
What is J.K. Rowling?
Wovor hat J.K. Rowling heute die größte Angst?
Heute? Wenn ich ehrlich sein darf, nach dem Verlust eines mir sehr lieben Menschen habe ich häufig Angst um die mir Nahestehenden. Ich fürchte um die Gesundheit und das Wohl meiner Kinder. Das ist für sie nicht immer einfach.
Yeah, more than anything else. And sometimes it's difficult for them.
Ich führe ja viele Gespräche mit Autoren und von Philip Roth und vielen anderen Schriftstellern der älteren Generation höre ich da immer dasselbe, dass die Literatur das Schicksal der Dinosaurier und der Dronte teile, dass es unausweichlich bergab gehe oder, wie es Thomas Mann einmal ausgedrückt hat, nach mir wird kommen nichts Nennenswertes mehr. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Ich bin der Letzte.
Da bin ich anderer Meinung. Nach mir wird ganz sicher noch einiges Nennenswertes kommen. Wir leben in einer Zeit des Wandels, was das Lesen angeht. Das digitale Zeitalter ist angebrochen. Doch der Hunger nach Geschichten wird niemals gestillt werden. Niemals. Die simple Lösung für dieses Dilemma lautet daher, schreibt gute Bücher. So einfach ist das. Es wird immer Leser geben. Ich glaube nicht, dass der Tod der Literatur bevorsteht. Ich bin eine Autorin, die noch traditionell verlegt wurde und veröffentlicht hat. Und ich bin der Überzeugung, dass wir uns auf die veränderten Umstände einstellen müssen und gute Bücher schreiben müssen. Das ist der einzige Weg.
Keep writing good books, that's the only answer.
Findet dieser Wandel, den Sie da beschreiben, auch im Kopf der Leser statt? In Form einer Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, dem Widerwillen, sich auf komplexe literarische Strukturen einzulassen?
Es gibt jedenfalls junge Menschen, ich weiß das aus eigener Erfahrung, die gewohnt sind, sich nur für die Dauer eines YouTube-Clips zu konzentrieren. Aber wir beide wissen doch auch, dass es Millionen von Menschen gibt, die bereit sind, sich auf einen 1000-Seiten-Wälzer einzulassen. Die ehrliche Antwort, was die Zukunft des Lesens angeht, lautet also, dass alle, und damit meine ich Eltern, Lehrer und Autoren, ihre Verantwortung haben, Kinder zum Lesen zu ermuntern. Und wenn wir alle unserer Verantwortung gerecht werden, dann hat das Lesen auch eine Zukunft.
To encourage reading in a child, then it won't die, but we all have to play our part.
Sie haben ja dieses wunderbare Wort der Muggles erfunden. Für mich waren Muggles immer ein Synonym für Nichtleser, Menschen, die nicht imstande sind, den Zauber des Lesens und Schreibens zu wirken.
Wäre dies der Fall, wäre es auch keine Tragödie. In Ein plötzlicher Todesfall gibt es die Figur Crystal, keine Analphabetin, aber fast. Und in Crystals Fall ist dafür ihr Zuhause verantwortlich, in dem es keine Bücher, ja noch nicht einmal einen Fernseher gibt. Crystal kennt keine Geschichten außer denen, die sie zufällig in der Schule aufgeschnappt hat. Ihr Schulunterricht hat die intellektuelle und pekuniäre Armut ihres Zuhauses nicht ausgleichen können. Aus diesem Grund ist sie de facto Analphabetin. Und mir erscheint das als eine wahre Tragödie. Denn Crystal besitzt durchaus eine gewisse intellektuelle Neugier, nur hat ihr das Leben sozusagen die natürliche Lust auf Bücher ausgetrieben. Und diese Sehnsucht besitzen viele Kinder. Kinder lieben Geschichten. Kinder lieben es, etwas vorgelesen zu bekommen. Wenn Kinder dieses Vergnügen an Geschichten nicht mehr kennen, habe ich den Verdacht, dass das Leben dieser Kinder zu schwer ist, um sich hinzusetzen und einer Geschichte zu lauschen. Ich verachte Nichtleser also nicht. Ich denke mir, ihr Leben ist vielleicht zu schwer, als dass sie Literatur genießen können. Das klingt nun ziemlich düster, ich weiß, aber es behagt mir einfach nicht, Menschen auf diese Weise zu kategorisieren. Wenn ich auf eines stolz bin, dann, dass Harry Potter gezeigt hat, dass aus Nichtlesern Leser werden können. Und deshalb möchte ich nun nicht vor Ihnen sitzen und sagen, aber klar, es gibt einen riesen Unterschied zwischen uns Lesern und den anderen.
Harry Potter did show, and it's the thing of which I am most proud, that out of non-readers, readers can come.
Exactly.
And I would very much not like to sit here and say, well, yes, there's a huge division between us, we who read,
dem auserwählten Volk.
Genau, im Gegensatz zu den ungewaschenen Nichtlesern. Denn wir Autoren und das literarische Establishment tun uns keineswegs einen Gefallen, sondern im Gegenteil, wir schaden uns, wenn wir andeuten, dass wir in gewisser Weise überlegen sind. Denn da draußen gibt es Menschen, die Angst vor Büchern haben.
Wieso?
Vielleicht, weil sie langsame Leser sind. Vielleicht, weil sie noch nie eine Geschichte gefunden haben, die für sie die richtige ist. Vielleicht, weil sie auf genau diese Haltung gestoßen sind und zu eingeschüchtert waren, überhaupt ein Buch zur Hand zu nehmen. Ich persönlich kenne einen hochintelligenten Menschen, der normalerweise keine Literatur liest und der mir schilderte, wie er in der Schule davon abgebracht wurde, weil Literatur ein Mysterium umgab. Wer Sujets, Motive und Symbole nicht intuitiv erkannte, dem wurde bedeutet, dass er zu dumm dafür ist.
Also genau wie im Märchen von Andersen über des Kaisers neue Kleider. Wer sie nicht sehen kann, ist zu dumm dafür.
Mein Eindruck ist, wir erweisen uns einen Bärendienst, wenn wir zu elitär werden. Und ich sage das als glühende Verteidigerin noch der obskursten Literatur. Es gibt jede Menge Bücher, die wertvoll, wichtig und großartig sind und die niemals auf einer Bestsellerliste stehen. Ich verteidige aber auch die Unterhaltungsliteratur. Die Branche ist auf sie angewiesen.
Ich verteidige ihr Recht zu existieren, aber ich verteidige auch die kommerzielle Literatur, weil ich denke, es ist wichtig, zu erinnern, dass die Industrie das auch braucht.
Chesterton schrieb einmal, Märchen seien in mehr als einer Beziehung wahr, nicht weil sie uns erzählten, dass es Drachen gäbe, sondern weil sie uns erzählen, dass man Drachen besiegen kann. Ist Literatur so verstanden, eine Art Trainingscamp fürs Leben?
Jedenfalls kann Literatur unter anderem auch das sein. Sie kann ein Trainingscamp sein. Sie kann einem als junger Mensch die Lebenserfahrung ersetzen. Sie kann Möglichkeiten zur Flucht und zum Trost bieten. Sie kann einem den Lehrer ersetzen, alles zugleich. Für mich ist Literatur unverzichtbar. Als Leserin meine ich, nicht als Autorin. Meine Schwester macht gern den Witz, dass sie sämtliche Bücher aus ihrer Toilette räumen muss, wenn ich zu Besuch komme, sonst käme ich da die ganze Zeit über nicht wieder raus. Wenn ich mich zu lange nicht rühre, ruft sie, habe ich aus Versehen ein gedrucktes Wort dort liegen lassen? So schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Es ist nur ein Witz, aber sie bringt tatsächlich alles Gedruckte vor mir in Sicherheit.
Sie zählen zu den sehr seltenen Ausnahmeautoren und Künstlern, deren gesellschaftliche Position sich binnen der letzten 15 Jahre von Grund auf verändert hat. Wie hat dieser Riesenerfolg Ihre Weltanschauung verändert?
Meine Antwort darauf fällt recht komplex aus. Ich bin nicht sicher, ob wir so viel Zeit haben. In mancher Hinsicht hat sich meine Weltanschauung überhaupt nicht verändert. Was mir vor 15 Jahren als Wichtigstes im Leben erschienen ist, ist für mich auch heute noch das Wichtigste im Leben. Und auch meine Ansichten darüber, was wir in unserer Gesellschaft verbessern könnten, sind noch dieselben wie vor 15 Jahren. Ich habe mich also nicht bewegt, was meine politischen Überzeugungen und meine Grundeinstellung anlangt.
Dennoch haben Sie einzigartige Einblicke darin nehmen können, wie die Gesellschaft funktioniert.
Sie sagen es. Wenn sich der Sozialstatus, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, weil mir kein besserer einfällt, wenn sich also der Sozialstatus so dramatisch ändert, dann erhält man bestimmte Einblicke in die Funktionsweise einer Gesellschaft. Das kann einen schon ein bisschen aus der Bahn werfen. Zum Beispiel, wenn man einem Menschen gegenüber sitzt und denkt, vor 15 Jahren wäre ich dir keine 10 Sekunden deiner Zeit wert gewesen. Und ich saß schon Menschen gegenüber und dachte genau das, während ich brav gelächelt und genickt habe. Und ich fürchte, dass ich mich oft mit dieser Haltung in Gespräche mit Menschen begebe, die ich noch nicht kenne. Wenn man von so weit unten herkommt wie ich, dann ist es mitunter unvermeidlich, beim Blick auf sein Gegenüber zu denken, du hättest dich früher keine 10 Sekunden mit mir abgegeben.
Sometimes, not always, but sometimes. It's from having come from where I came, it's sometimes inescapable to look at someone and think you would not have wanted to spend 10 seconds talking to me.
Haben Sie während der ja immer noch anhaltenden Weltwirtschaftskrise je zum Telefonhörer gegriffen und Ihren Bankier, Finanzberater, Vermögensverwalter oder wie immer seine Berufsbezeichnung lauten mag, angerufen, um sich zu vergewissern, dass Sie nach wie vor eine vermögende Frau sind? Kennen Sie die Angst, alles wieder zu verlieren?
Diese Angst ist sehr real. Ich bin auch überzeugt, dass mich diese Angst nie verlassen wird, was nicht weiter schlimm ist. Ich erlebe auch sonst Phasen der Unsicherheit, die völlig grundlos sind. Wenn mich mein Schicksal eines gelehrt hat, dann zu erkennen, wie abhängig die Gefühle vieler Menschen von ihrem finanziellen Status sind. Mit anderen Worten, meine Angst, ich könnte mich zu sicher fühlen, kommt aus meinem Innern und hat nichts damit zu tun, wie viel Geld ich auf der Bank habe. Diese Angst ist ein Indikator meines Seelenzustands.
It's got nothing to do with how much money I've got. It's, you know, that's about my psychological state.
Nun haben Sie das Leserleben so vieler Erwachsener, Jugendlicher und Kinder bereichert. Ziehen Sie Kraft aus der Liebe, die Ihnen Ihre Leser entgegenbringen?
Natürlich. Zum ersten Mal seit 5 Jahren habe ich neulich wieder angefangen, Lesungen zu veranstalten und hinterher Fragen zu beantworten. Das ist schon ein unglaubliches Erlebnis. Manchmal denkt man sich, mein Gott, es ist fantastisch, aber mitunter auch ein klein wenig beängstigend.
My God, it's a wonderful thing, and it can be a slightly scary thing.
Waren Sie je in Versuchung, sich wie Harun al-Rashid zu verkleiden, um nicht erkannt zu werden?
Jetzt kann ich es ja verraten. Ich habe nur einmal eine Verkleidung benutzt, und das war, als ich mein Hochzeitskleid kaufte. Wir heirateten in aller Stille und ich wollte ein Hochzeitskleid haben, sah aber keine Möglichkeit, wie ich eines kaufen könnte, ohne dass die Presse davon erfahren würde. Deshalb habe ich aus diesem Anlass ein einziges Mal eine Verkleidung benutzt. Und ich verrate Ihnen nur nicht, wie diese Verkleidung aussah, denn vielleicht muss ich sie noch einmal verwenden. Sie hat ja funktioniert.
Ah, Sie müssen uns verraten, was für ein Hochzeitskleid Sie gekauft haben.
Ein hübsches Kleid, aber nicht weiß. Wie heißt die Farbe noch gleich? Ein ganz heller Goldton.
Muss eine tolle Hochzeit gewesen sein. Wie geht's eigentlich Harry Potter in letzter Zeit?
Oh, er führt ein sehr ruhiges, glückliches Leben.
Werden wir ihn je wiedersehen?
Ich glaube eher nicht. Aber ich habe immer gesagt, man soll nie, nie sagen. Keineswegs, weil ich Menschen Hoffnung machen möchte. Aber ich habe es geliebt, diese Bücher zu schreiben. Und sollte mir je wieder eine richtig gute Idee für diese Welt kommen, würde ich mich nicht abhalten lassen. Was aber Harry angeht, da glaube ich, seine Zeit als Hauptfigur ist zu Ende. Ich bin überzeugt, es wäre ein Fehler, ihn aus dem Ruhestand zu reaktivieren. Er hatte ein hartes Leben. Ich werde seine Ruhe nicht stören.
But as far as Harry is concerned, his days as a leading character are finished. I think it would be wrong to pull him out of retirement. He had a hard life. I'm going to let him rest.
Dorothy Sayers schrieb nach ihrem Roman um Lord Peter Wimsey nur noch religiöse Versdramen. Was hält die Zukunft für die Schriftstellerin J.K. Rowling bereit?
Jedenfalls keine religiösen Versdramen. Ich liebe Dorothy L. Sayers. Ich glaube, als nächstes werde ich ein Kinderbuch veröffentlichen, etwas für jüngere Kinder. Eine Geschichte, die mir gut gefällt. Und ich habe auch einen Roman für Erwachsene zu schreiben begonnen, der vermutlich nach dem Kinderbuch fertig werden wird.
And then I do have another novel for adults that I have started, and I think that will probably come after the children's book.
Dorothy Sayers schrieb einmal, eine Gesellschaft, die auf Konsum und Verschwendung basiere, sei auf Sand gebaut. Inzwischen existiert diese Gesellschaft schon an die 50, 60, 70 Jahre und sie wirkt eigentlich ganz stabil. Denken Sie, diese Gesellschaft bleibt stabil für den Rest Ihres Lebens?
Ja, für den Rest meines Lebens glaube ich das. In Europa schlagen wir uns ja gar nicht so schlecht, trotz dieser furchterregenden Finanzkrise.
Soweit J.K. Rowling im Gespräch über Harry Potter und ihren aktuellen Roman Ein plötzlicher Todesfall, der in der Übersetzung von Susanne Eckerle und Marion Balkenhol im Carlsen Verlag erschienen ist. 576 Seiten, 24,90 Euro. Nach uns und den Nachrichten erwartet sie nun Lennart Pyritz von Forschung aktuell, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über die Meteorologie der Mauersegler. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck. Thank you.